dein Buch Die letzten Stunden Walter Benjamins, eine Rekonstruktion und eine Wanderung, ist ja 2021 in Leipzig erschienen im Trottoir Noir Verlag. Wie kam es denn dazu, dass du dich beschäftigt hast mit den letzten Ereignissen im Leben Walter Benjamins?
Also Walter Benjamin, der war mir als Autor natürlich schon eine ganze Weile präsent. Ich bin ja Literaturwissenschaftler und Medienwissenschaftler und wusste natürlich, war vertraut mit einigen Aspekten seines Werkes. Aber mit seiner Biografie war ich bis 2015 weniger vertraut und ich kannte aber das Denkmal in Pobo von Dani Karavan, der vor einigen Wochen auch erst gestorben ist, dieser israelische Künstler. Der hat an dem Todesort von Walter Benjamin relativ imposantes Denkmal gebaut oder bauen lassen 1994. Und von diesem Denkmal wusste ich. Und als ich in Pobo vorbeigekommen bin, habe ich mir das Denkmal angeschaut und es stellte sich heraus, dass man diesen Fluchtweg von Walter Benjamin tatsächlich als Wanderweg versucht hat zu etablieren. Und ich habe dann spontan versucht, diesen Wanderweg zu gehen, allerdings in umgekehrte Richtung. Walter Benjamin ist über die Pyrenäen geflüchtet von Bonneuil-sur-Mer in Frankreich nach Pobo in Spanien. Und ich war in Pobo, wollte also umgekehrt diesen Wanderweg gehen und bin daran gescheitert, weil zu dem Zeitpunkt zumindest der Wanderweg offensichtlich nicht so viel begangen wurde. Er ist teilweise wieder verwildert gewesen. Man musste teilweise über Privatgrundstücke und sowas. Das war relativ kompliziert, aber seither habe ich mich beschäftigt eben mit den Todesumständen von Walter Benjamin. Es gibt eine Handvoll Quellen, anhand derer man das versuchen kann nachzuvollziehen. Es sind aber viele Rätsel offen. Die Quellen sind verhältnismäßig unkonkret. Es werden selten Daten genannt. Wenn sie genannt werden, sind sie unsicher. Und ich habe dann angefangen, die Originalquellen mir zu besorgen, die zum größten Teil alle oder eigentlich alle erschienen sind und allerdings relativ verstreut, und musste so feststellen, und habe so festgestellt, dass sie eigentlich, wenn man sie tatsächlich in die richtige Reihenfolge bringt, sich nicht wirklich widersprechen. Also es gibt ein Narrativ, man kann daraus ein Narrativ rekonstruieren, was eigentlich relativ konkrete Rückschlüsse über den eigentlichen Ablauf zulässt, soweit wie das mit diesem historischen Abstand natürlich nur möglich ist. Bleiben natürlich immer Unsicherheiten zurück. Aber mir war das dann irgendwann wichtig, tatsächlich mal nachzugucken, wo wird eindeutig eine Falschaussage gemacht, ist das überhaupt der Fall? Ja, so ist es dazu gekommen, dass ich mir die Quellen rausgesucht habe, sie tatsächlich zerschnitten habe und versucht habe, in eine chronologische Reihenfolge zu bringen, was dann zu dem Buch geführt hat, das jetzt auch viel umfangreicher ist, als ich ursprünglich geplant hatte, weil dann tatsächlich so ganz verschiedene, also es gibt Fehler, die sind gar nicht bei den Quellen selbst zu suchen, sondern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich später damit beschäftigt haben, haben teilweise Fehler abgeschrieben, übernommen. Es gab editorische Unsicherheiten und so hat das scheinbar über einen Verlauf von, mittlerweile sind es ja 80 Jahre, 81 Jahre im September jetzt, zu Unsicherheiten geführt, wie tatsächlich die letzten Stunden Walter Benjamins verlaufen sind.
Nach den Forschungen in dem Buch nahm sich Walter Benjamin ja in der Nacht vom 25. auf den 26. September im Jahr 1940 das Leben. Wie sieht denn bis dahin die Flucht Walter Benjamins nach Portbou aus?
Also Walter Benjamin erreicht Marseille, weil dort inzwischen die Visa für die USA bereit liegen, und nimmt dort, also trifft dort Henny Gurland und ihren Sohn José. Wie die sich kennengelernt haben, ist relativ unklar. Von dort bricht die Gruppe jedenfalls nach Bagneux-sur-Mer oder erst in Port-Ventre in Südfrankreich auf, weil Walter Benjamin von Hans Fitgo erfahren hat, dass seine Lebensgefährtin dort dabei ist, Fluchtwege auszukundschaften. Walter Benjamin sucht Lisa Fitko, die Lebensgefährtin von Hans Fitko, auf. Und Lisa Fitko hat zu dem Zeitpunkt gerade erst selbst von dem Bürgermeister von Bagneux-sur-Mer eine Fluchtroute beschrieben bekommen, die nur anderthalb Jahre vorher in umgekehrter Richtung von republikanischen Soldaten im spanischen Bürgerkrieg von Spanien nach Frankreich benutzt worden ist. Jetzt eben diese alte Schmugglerroute. Und Lisa Fitko ist zu dem Zeitpunkt eine Aktivistin, noch eine politische Aktivistin gewesen, selbst auf der Flucht, ist zu diesem Zeitpunkt den Weg selber aber noch nie gegangen. Die Wanderung über die Pyrenäen mit Walter Benjamin und Henny Golan zusammen macht sie da zum ersten Mal. Und zwar brechen sie auf zu einer Art Erkundungsgang am 24. September 1940. Walter Benjamin, der herzkrank ist, sehr erschöpft, verbringt die Nacht in den Bergen. Und am 25. September wird dann die Überquerung fortgesetzt. Am Abend oder frühen Abend des 25. September kommen sie dann in Probo in Spanien an. Dort wird ihnen die Einreise verweigert. Dieser Fitko ist bis kurz hinter der Grenze aber zurückgekehrt. Sie hat dann in den nächsten Monaten wird sie noch viele weitere Leute begleiten über die Berge auf dieser Flucht. Und die Gruppe um Walter Benjamin, also Walter Benjamin, Henny Golan und deren Sohn, trifft in den Bergen auf eine weitere Gruppe. Die besteht aus Carina Biermann, Grete Freund, Sophie Lippmann und Biermanns Schwester. Und diese Gruppe kommt im Probo an spanischen Grenzposten oder Polizeistationen an und erfährt dort, dass sie ohne die Ausreisestempel aus Frankreich nicht weiterkommen. Sie sollen am nächsten Tag zurückgeführt werden nach Frankreich, was quasi die Auslieferung an die Nazis bedeutet hätte, an die Deutschen. Genau, sie erhalten die Erlaubnis, in einem Hotel im Probo zu übernachten, sollen am nächsten Morgen zurückgeführt werden. Und das ist dann der Auslöser für den Suizid von Walter Benjamin. Als der dann erfolgt ist und Walter Benjamin tatsächlich tot ist, erhalten die anderen Mitglieder der Gruppe, die Frauen, die Möglichkeit, durch Spanien und Portugal dann weiter zu reisen.
Ja, auf den Umgang mit den Quellen würde ich auch gerne gleich nochmal mit dir zu sprechen kommen und auch über das Denkmal in Portbou sprechen. Ich würde gerne nochmal, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du dich selber beschäftigt hast mit dem Werke Walter Benjamins und aber gar nicht so genau Bescheid wusstest über sein eigenes Leben oder seine eigene Biografie. Vielleicht könntest du uns nochmal einen kurzen Einblick geben, vielleicht auch für diejenigen Zuhörenden, die das Werk und das Leben Walter Benjamins nicht so gut kennen. Ja, was gibt es dann vielleicht besonders hervorzuheben in dem Leben und vielleicht auch in dem Wirken Walter Benjamins bis hin zu seinem Tod im Jahr 1940?
Also, womit sich jetzt das Buch beschäftigt oder das Buch seinen Fokus richtet, sind die letzten Lebensjahre des Philosophen Walter Benjamins im Exil. Also seine Biografie ist verschiedenen Wechseln unterworfen gewesen. Also besonders relevant ist seine Arbeit im Zusammenhang mit seiner Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialforschung, welches dann auch schon in den 30er Jahren im Exil war in den USA. Und Walter Benjamin hatte zunächst in den Anfangsjahren seines Schaffens konnte er auf die finanzielle Hilfe seiner Familie zurückgreifen. Das ist dann aber irgendwann zu Ende gewesen und er versuchte im akademischen Kontext Fuß zu fassen, hat eine Habil verfasst, eine Habilitationsschrift, die aber nicht von Erfolg gekrönt war und war seither sehr prekär. Seine philosophische Arbeit ist seither sozusagen in sehr großer Armut entstanden, die sich natürlich mit dem Exil nochmal verschärft hat. Walter Benjamin ist 1933 schon nach Frankreich, nach Paris vor den Nazis geflüchtet und hat dort in der Bibliothek National unter anderem Passagenwerk gearbeitet, was eines seiner Hauptwerke dann oder als eines seiner Hauptwerke gilt und auch nicht abgeschlossen ist. Und in Paris und Frankreich insgesamt war er eben so prekär, wie man sich das vorstellen kann. Also häufig war er auf Hilfe von Freunden angewiesen, hat oft die Wohnungen gewechselt, ist allerdings auch viel gereist, unter anderem zu Brecht nach Dänemark. Und in dieser Zeit hat er eben versucht, seine Arbeit irgendwie zu machen. Er hat vom Institut für Sozialforschung einen geringen Obolus erhalten in der Zeit, die ihm das Überleben gesichert hat. Und als dann der Krieg letztendlich zwischen Deutschland und Frankreich ausgebrochen ist, mussten halt auch ein Großteil der Exilanten oder die meisten Exilanten Frankreich letztendlich verlassen. Und so eben auch Walter Benjamin.
Und er befindet sich dann an der Grenze zu Spanien, weil er plant, von Spanien in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Grund für seinen Tod wird ja vielerorts auch erwähnt, eben die Situation, dass er keine Papiere hat, um nach Spanien, ja, um, also dass ihm Papiere fehlen für die Ausreise von Frankreich nach Spanien. Und wenige Tage später wären diese Papiere ja politisch gar nicht mehr notwendig gewesen. Mit welcher politischen Situation und welchen gesetzlichen Regelungen findet sich Walter Benjamin dann im September 1940 in Port-Bou konfrontiert?
Also vielleicht nochmal zu den Papieren. Er hat mithilfe des Instituts für Sozialforschung tatsächlich ein Visum für die USA erhalten können. Er ist von Paris aus erst nach Lourdes, später dann nach Marseille gelangt, wo er die Papiere abholen konnte. Aufgrund dieser Visa für die USA konnte er auch ein Transitvisum für Spanien und Portugal erhalten. Die hatte er alle. Was er nicht hatte, war ein französisches Ausreisevisum. Man brauchte einen Ausreisestempel aus Frankreich, damit man halt in Spanien einreisen konnte. Also damit war er dann konfrontiert, als er die Grenze überquert hat, auf dem illegalen Weg über die Berge, war er dann damit konfrontiert, dass die spanischen Behörden ihn nicht einreisen lassen wollten, ohne diesen Ausreisestempel aus Frankreich. Es ist bis heute relativ unklar, wie lange diese Regelung galt, ob sie überhaupt existiert hat, ob es vielleicht von vornherein darum ging, dass es eine Frage von Korruption war, ob man die Flüchtenden da drangsaliert hat. Das ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Allerdings weiß ich, dass da gerade Forscherinnen und Forscher versuchen, diese juristischen Spitzfindigkeiten tatsächlich zu präzisieren. Es wird immer gesagt, nur an dem Tag war diese Einreise verboten. Es gibt Quellen, die sagen, dass dieses Problem öfter bestand. Aber ja, wie jetzt genau die juristischen Zusammenhänge waren, ob es tatsächlich die Ortskräfte waren, die versucht haben, die Flüchtenden zu erpressen, oder ob es tatsächlich eine gesetzliche Regelung gab oder eine Verordnung, das ist noch offen. Das ist eine offene Forschungsfrage. Das ist unklar. Fakt ist, dass Walter Benjamin, und er war ja nie alleine unterwegs, die Gruppe von Frauen, mit denen er da war, aufgrund dieser fehlenden Ausreisestempel zurückgeschickt werden sollen. Sie waren schon auf spanischem Boden, durften in einem Hotel im Hobo übernachten und sollten zurückgeführt werden am nächsten Morgen. Das war der Punkt, an dem Walter Benjamin dann die Morphium-Tabletten geschluckt hat, die er laut Arthur Köstler bereits seit dem Reichstagsbrand aus den frühen 30er Jahren mit sich trug.
Aus dieser Gruppe, die Sie gerade erwähnt haben, von flüchtenden Menschen, stammen ja auch einige Quellen, von denen auf jeden Fall auch nochmal einzelne Quellen hervorgenommen werden, wie beispielsweise von der Fluchthelferin Lisa Witko. Sie haben ja schon eingangs von den Quellen gesprochen, die Sie für Ihr Buch verwendet haben. Auf welche Quellen haben Sie denn für das Buch zurückgegriffen? Auf welche Quellen haben Sie zurückgegriffen?
Also es gibt eine Handvoll Quellen. In erster Linie sind das die Lebenserinnerungen von Lisa Witko, die Führerin über die Berge war, dieser einen Gruppe, deren Teil Walter Benjamin war. Diese Lebenserinnerungen sind allerdings erst 40 Jahre nach den Ereignissen aufgezeichnet worden. Also 1980 hat Lisa Witko auf Aufforderung von Gershom Scholem ja ihre Fluchterfahrung von dieser einen Wanderung aufgeschrieben, die ja 1940 stattgefunden hat. Zu der Gruppe von Walter Benjamin gehörte Henny Gurland und ihr Sohn. Henny Gurland hat unmittelbar nach den Ereignissen einen Brief geschrieben, 1940, der erhalten ist im Nachlass von Theodor Adorno. Ebenso ein Brief von Grete Freund. Also Grete Freund war Teil einer weiteren Frauengruppe, denen die Gruppe um Biermann da begegnet ist in den Bergen. Zu dieser Gruppe gehörte noch Carina Biermann, die in den 70er Jahren ihre Erinnerungen aufgezeichnet hat. Das sind so die Handvoll Quellen aus erster Hand. Dann gibt es noch einen Bericht von Arthur Koestler. Arthur Koestler ist ein Schriftsteller, mit dem Walter Benjamin in Paris in einem Haus zusammengewohnt hat. Beide sind sich kurz vor der Flucht in Marseille noch begegnet. Arthur Koestler hat in mehreren autobiografischen Büchern geschildert, wie er Walter Benjamin trifft in Marseille, und Benjamin teilt mit Koestler die Morphium-Tabletten. Also er hatte mehrere Tabletten dabei, die hat er mit Koestler geteilt. Darüber hat Arthur Koestler schon relativ früh berichtet in einem Buch, 1941 bereits, Scum of the Earth. Allerdings unterscheiden sich die Anekdoten und die Anzahl der Tabletten in den verschiedenen Büchern, die Arthur Koestler darüber geschrieben hat. Und dann ist eine ganz zentrale Quelle noch die Akte des Stadtrichters in Porbeau. 1992 im Zusammenhang, indirekten Zusammenhang mit den Recherchen für das Denkmal, was da errichtet werden sollte von Caravan, hat man eine stadtrichterliche Akte gefunden, und in dieser Akte befinden sich verschiedene Rechnungen, unter anderem des Hotelbesitzers, des Schreiners für den Sarg, und relativ präzise Berichte. Der Arzt hat eine Rechnung in dieser Akte drin. Das ist die einzige Akte, in denen tatsächlich dann auch Daten genannt werden. Also alle anderen Quellen sind da relativ unpräzise, was das genaue Datum angeht. Lisa Fitko gibt ein Datum an, den 25. September für die Pyrenäenüberquerung. Allerdings ist dieses Datum zu korrigieren, weil Walter Benjamin eine Nacht in den Bergen verbracht hat und deswegen die erste Begegnung am 24. bereits stattgefunden haben muss. Ansonsten sind diese Quellen aus erster Hand ohne Datum, und die Daten werden dann von dieser stadtrichterlichen Akte aber genannt.
Wie bist du mit den vielen Unklarheiten in Bezug auf den Tod Walter Benjamins umgegangen in der Recherche für das Buch? Also man kann ja vielleicht fast schon sagen, dass es wie zu so einer Mystifizierung über die Todesumstände von Walter Benjamin gekommen ist. Du hast ja auch eingangs erwähnt, dass es viele falsche Aussagen gibt in Bezug auf die Todesursachen. Wie bist du damit umgegangen und wie erklärt sich vielleicht auch diese Mystifizierung?
Also diese Mystifizierung für mich hängt direkt zusammen mit diesen verschiedenen Unklarheiten und Unschärfen. Dazu gehört, also Walter Benjamin als Jude ist auf einem katholischen Friedhof bestattet worden. Das ist natürlich erstmal verdächtig. Dann, wenn er wirklich Suizid begangen hat, auch das ist ungewöhnlich, dass man dann auf einem katholischen Friedhof begraben wird. Das sind so Sachen, damit hat sich die Forschung seit Jahren ein bisschen rumgeschlagen. Und musste da halt auch viel im Spekulativen verbleiben. Walter Benjamin ist laut auch dieser Quellen über einen längeren Zeitraum hinweg gestorben. Das heißt, es gibt nicht unbedingt einen, so einen ganz speziellen, festzumachenden Todeszeitpunkt. Zum Beispiel berichtet Henny Gurland darüber, dass sie mit Benjamin nach der Tabletteneinnahme noch gesprochen hat. Er hat ihr einen Abschiedsbrief gegeben und so weiter. Und das ist in der Forschung bisher relativ angezweifelt worden, dass das möglich ist, wenn man über 30 Morphium-Tabletten schluckt. Nun hat der Biograf von Arthur Koestler in dessen Nachlass allerdings ein Suizidprotokoll gefunden. Arthur Koestler, ich hatte es ja schon erwähnt, Walter Benjamin hat mit Arthur Koestler die Morphium-Tabletten geteilt, und Arthur Koestler hat einige Wochen später selbst versucht, mit diesen Morphium-Tabletten sich umzubringen in Lissabon. Das hat nicht geklappt. Er hat die Morphium-Tabletten erbrochen und hat das überlebt. Und was er aber gemacht hat, er hat dabei so eine Art Protokoll geschrieben. Also wann hat er wie viele Tabletten geschluckt? Wie hat er sich dabei gefühlt? Und diese Quelle, die von Koestlers Biograf ausfindig gemacht wurde, ist bisher nicht im Zusammenhang mit Walter Benjamins Tod gelesen worden. Diesem Protokoll kann man entnehmen, dass man diese Tabletten eben nicht mit einmal schluckt, sondern eben gestaffelt, damit man sie eben nicht erbricht. Man kann dabei offensichtlich noch Protokoll schreiben und reflektieren. Und wenn man das jetzt im Zusammenhang mit den letzten Stunden Walter Benjamin liest, wird irgendwie auch klar, dass man trotz der Einnahme dieser Tabletten eben sprechen konnte, dass man eben dann irgendwann ins Koma fällt und entweder man erbricht die Tabletten oder man erbricht sie nicht. Das hat zur Folge, dass sozusagen diese Agonie, ne, dieser Sterbezeitraum von Benjamin sich über mehrere Stunden hat hinziehen können. Und deswegen herrscht eben Unklarheit, hat er die Tabletten am 25. oder am 26. September geschluckt? Wie lange war er bewusstlos? Der Tod wurde letztendlich dann am 26. abends festgestellt. Und das sind eben diese Unsicherheiten, die in der Forschung kursieren, wenn man eben nicht alle Quellen miteinander in Beziehung setzt. Wenn man das aber tut, dann ergibt sich eben dieser etwas kuriose Ablauf, den ich dann versucht habe, plausibel zu beschreiben jetzt in dem Buch. Mhm. Auch mit allen möglichen Quellen. Ne? Es gibt halt teilweise Übertragungsfehler. Ich habe dann angefangen, die verschiedenen Veröffentlichungsversionen von Quellen, beispielsweise von Elisa Fitko, da gibt es 3 Hauptveröffentlichungsversionen, die sich auch in bestimmten Details unterscheiden. Und so kann man quasi philologisch bestimmte Missverständnisse aufklären.
Nun ist das Buch ja nicht nur eine Rekonstruktion, sondern auch eine Wanderung. Welche Rolle spielt denn die Wanderung in dem Buch und wie haben Sie das versucht zu rekonstruieren, diesen Weg, den Walter Benjamin mit der Gruppe zurückgelegt hat?
Also der Weg selber, wie gesagt, ist rekonstruiert, also sofern wie das wahrscheinlich möglich war. Der ist als Wanderweg etabliert. Es gibt auch eine Smartphone-App dazu, die sehr hilfreich war und dann auch nochmal mit Informationen ausgestattet ist, die vor einigen Jahren gemacht wurden. Dieser Weg, der ist, ja, man kann da hinfahren, man kann da loswandern und es gibt ja auch viele Berichte von Leuten, die das von Banyuls-sur-Mer aus Richtung Pobo tatsächlich geschafft haben. Ich habe es halt in umgekehrter Richtung versucht, wie gesagt, und bin aufgrund verschiedener Orientierungsschwierigkeiten, weil dieser Weg zu dem Zeitpunkt schon wieder halb verwildert war und weil er über Privatgrundstücke führt, ich habe es nicht geschafft, den Weg zu gehen. Aber die Rekonstruktion dieses Weges an sich, also wo Walter Benjamin mutmaßlich lang gegangen ist, der ist da vor Ort als Wanderweg sozusagen recherchiert.
Mich würde abschließend nochmal interessieren, jetzt haben Sie sich ja so eingehend beschäftigt mit den letzten Stunden Walter Benjamins. Wenn wir jetzt sprechen über sein Leben, aber auch eben seine Todesursachen, was ist Ihnen da besonders wichtig? Welche Forderungen stellen Sie vielleicht auch? Wie sollte damit umgegangen werden mit diesen letzten Stunden und vielleicht auch mit gewissen Unklarheiten, die darüber bestehen?
Naja, ich sag mal so, also für die Rezeption seines Werkes ist die Rekonstruktion seiner Todesumstände eigentlich erstmal irrelevant. Was mich interessiert hat an diesem Punkt oder an dieser Frage, ist diese Art von Mystifizierung, die dann dazu führt, wie das Werk halt tradiert wird. Also es gibt so mehrere Forschungsgenerationen inzwischen, die sich mit Walter Benjamin beschäftigen. Und eine meiner Thesen ist eben, dass es da einen Zusammenhang besteht zwischen dieser Art von Mystizierung, die mit diesen Unklarheiten dieses Todes zusammenhängen. Insofern ist die Rekonstruktion natürlich auch ein bisschen der Versuch, das zu entmystifizieren. Die Relevanz für unsere Gegenwart sehe ich eigentlich in einer allgemeineren Frage, die dann am Ende gar nicht mehr so viel mit Walter Benjamin an sich zu tun hat, sondern es geht natürlich auch um solche Fragen, wie man mit Geflüchteten generell umgeht, welche bürokratischen Hürden existieren, zu was für absurden Konstellationen führt das und welche Schicksale werden dadurch produziert. Das ist halt eine dieser Sachen, die mich tatsächlich interessiert haben, auch in dieser Rekonstruktion, weil sich diese Fragen ja wiederholen. Die sind brandaktuell, auch in aktuellen politischen Situationen. Und es ist natürlich irgendwie ein gesamteuropäisches Schicksal, sage ich. Ja, so kann man es vielleicht ausdrücken. Das ist der Punkt, der mich sozusagen an der Sachfrage so interessiert hat.